Schon wieder ein Jahr rum, ich weiß nicht, ob es nur mir geht, das ist ja unglaublich, wie die Zeit hinfliegt. Und ja, was wollen wir sagen, für jeden von uns war da Gutes drin und auch Schweres. Und ich könnte mir vorstellen, wenn wir jetzt uns die Zeit nehmen könnten, könnte jeder so was erzählen, was Fröhliches oder was Trauriges. Also für mich war vor 2 Tagen was Schönes. Ihr wisst ja, seit diesem Jahr ist meine Mutter wegen schwerer Demenz im Heim. Und ja, das beschäftigt mich immer und da komme ich manchmal traurig wieder. Also natürlich kennt sie mich nicht mehr. Also ich war vor 2 Tagen da und ich habe gefragt, Mutter, wie geht's dir? Und sie wirft beide Arme hoch und sagt, Gott lebt noch. Ich rede jeden Tag mit ihm, aber er antwortet nicht immer. Das hat mein Herz erwärmt. Da habe ich gedacht, wie gut und wie wichtig ist es, dass wir jeden Tag diese Beziehung mit Gott so pflegen, dass wenn mit der Demenz, sie kennt mich nicht, sie weiß nicht, wo sie ist, aber sie weiß, dass Gott lebt. Und also das hat mir sehr gut getan. Und also egal, wie es jetzt für dich war, und man hört hier von Schicksalsschlägen, eines ist sicher, Gott lebt und er war bei dir, auch wenn du selber angefochten warst oder es schwierig war. Für das kommende Jahr 2022 hat man wieder eine Jahreslosung ausgesucht. Die findet man im Johannesevangelium Kapitel 6, Vers 37, zweiter Teil. Jesus spricht da, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Als ich das gelesen habe, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, da ist mir sofort der verlorene Sohn eingefallen. Weil das ist ja so eine unglaubliche Geschichte mit diesem verlorenen Sohn. Was heißt verlorener Sohn? Ich meine, das war so einer, der so richtig Lust hatte, mal in der Welt es krachen zu lassen. Erbe auszahlen, losziehen, viele Freunde, Geld ausgeben. So hat er das gemacht. Bis er dann am Ende dann, ihr wisst ja die Geschichte, im Schweinestall gelandet ist und ja, und er sich überlegt hat, dass es so nicht weitergehen kann. Und er zurückgekommen ist zum Vater. Zurückgekommen. So wie das ja auch in der Losung eben heißt, wer zu mir kommt. Und so ist er eben zurückgekommen. Da heißt es da er noch von ferne von dannen war, sah ihn sein Vater und jammerte ihn und lief und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn, denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig worden. Er war verloren, er ist gefunden worden und fingen an, fröhlich zu sein. Es ist einfach eine wunderbare Geschichte, die zeigt, wie unser Vater, wie Gott ist. Und es ist ja, auf unserem Weg, wo es mal so aussieht, ganz wichtig, dass wir dieses Gottesbild haben, dieser Lump, der da weggegangen ist, der das Erbe durchgebracht hat. Ja, wo man zu Recht ja sagen könnte, also nee. Und da steht der Vater, sieht ihn von ferne und freut sich, dass er zu ihm zurückkommt. Und so ist es, Gott freut sich. Auch wenn wir nach einem Umweg wieder zu ihm zurückkommen. In meiner Jugend habe ich viel Frömmigkeit erlebt und da hat sich oft um die Frage gedreht, wer gehört zu Jesus oder noch viel wichtiger, wer gehört nicht zu Jesus. Und fast immer waren das ziemlich eifrige Bibelausleger, die ganz genau diese Grenze wussten. Für die war klar, wer jetzt dazugehört und wer nicht dazugehört. Sehr gesetzlich. Das war keine schöne Erfahrung. Denn was sagt Jesus selber hier? Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Ich glaube, das müssen wir uns unter die Haut gehen lassen, weil wir Menschen sehr schnell dazu neigen, Urteile zu fällen. Menschen in eine Schublade zu stecken, weil sie dies oder jenes oder was anderes. Und das Wort hier, das spricht mich schon an. Wenn halt einer kommt, sogar wenn es so ein verlorener Sohn ist, der sich so schlimm verhalten hat, freut sich der Vater. Da kannst du sagen, wir würden uns vielleicht nicht freuen, weil wir sagen, es hat er nicht verdient. Mit dem rede ich nicht mehr. Also es ist ja interessant, wenn wir Jesus, wenn wir lesen in den Evangelien, ja, mit welchen Menschen sich Jesus umgeben hat. Das fängt doch schon an, was für Jünger der aussucht. Also so wirklich ganz einfache Leute. Keine Schriftgelehrten und Studierten oder irgendwas. Und mit Menschen, denen er sich abgegeben hat, wie zum Beispiel diesem Zachäus, diesem Zöllner, der den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen musste. Oder denk doch mal an diese Frau am Brunnen. Wie viele Männer hat sie gehabt? Mit keinem war sie verheiratet. Also, ich meine, das ist ja interessant. Und Jesus, ja, wenn einer kommt, den hat er nicht hinausgestoßen. Also, heute wird man sagen, wenn du dich mit so jemand abgibst, dann rümpfen die guten religiösen Menschen die Nase. Und das muss man sich auch mal überlegen. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und ich finde es interessant oder wichtig, wie der Friedemann schon sagt, beim Vers ein bisschen vorne und hinten dran lesen. Das wollen wir jetzt einfach auch machen. Schauen wir uns mal in Johannes Kapitel 6 den Zusammenhang an. Lesen wir mal von Vers 34 bis 40. Oder 35. Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Aber ich hab's euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und glaube doch nicht. Alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel kommen, nicht dass ich meinen Willen tue, sondern des, der mich gesandt hat. Das ist aber der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am jüngsten Tag. Das ist aber der Wille des, der mich gesandt hat, dass, wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, habe das ewige Leben und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Also, Vers 35, eine Ich-Bin-Aussage von Jesus, Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Ist ja auch die Geschichte von der Frau am Brunnen mit dem lebendigen Wasser, wird nicht mehr dürsten. Also dieser, schon allein dieser Vers, der passt zu all den Silvestervorhaben, was so die Welt jetzt alles will, ihren Hunger und ihren Durst stillen. Was kommt da alles? Ja, wollen wir mal richtig Urlaub machen? Die Traumfigur für den Strand nächstes Jahr oder was weiß ich alles. Wo die Welt überall sucht, ihren Hunger zu stillen. Diese tolle Werbung da, mein Haus, mein Boot, mein Bankkonto oder was weiß ich was. Ich habe eine Geschichte gelesen von einem Abt in einem Kloster. Der wacht früh morgens auf, weil er ein Geräusch aus der Kapelle hört. Und er geht da nachsehen und da sieht er eine vermummte Gestalt, die gerade versucht, den Opferstock aufzubrechen. Und als er den sieht, dreht er sich rum, hat ein Messer in der Hand und bedroht den Abt, dass er ihm den Schlüssel gibt, weil er das Ding nicht aufgekriegt hat. Der Abt gibt ihm den Schlüssel. Währenddem der sich das Geld rausgeholt hat, viel war es nicht, aber hat sich das rausgeholt, bemerkt dieser Abt, dass der Mensch ein bleiches, fast so ein eingefallenes Gesicht hat. Und so sagt er dem Dieb, da drüben im Schrank, da haben wir noch ein paar Lebensmittel, bedien dich doch. Das hat er dann auch genommen und hat den Abt aber bedroht und hat gesagt, er soll auf jeden Fall keine Polizei rufen. Dann sagt der Abt, warum soll ich die Polizei rufen? Die Spenden sind doch gerade dafür da, den armen Menschen wie dir zu helfen, geh hin in Frieden. Und er ging. Ein paar Tage später hat der Abt in der Zeitung gelesen, dass dieser Einbrecher erneut auf frischer Tat ertappt wurde und er wurde dann zu einer 3-jährigen Haftstrafe verurteilt. Aber 3 Jahre später klopft es an der Tür und der Dieb steht vor dem Abt und sagt: Mir ist in der Zeit im Gefängnis klar geworden, dass ich was Falsches hier mitgenommen habe. So lieb und so fürsorglich, wie mit ihm umgegangen wurde, das hat er noch nie erlebt. Und er ist auf der Suche nach dem Geheimnis dieser Güte und des inneren Friedens. Nimm mich doch als einen Schüler an. Und so wurde er Mönch. Und er wurde reich an Güte und innerem Frieden. Und das musste er nicht mal stehlen. Und Jesus in diesem Vers drückt diese Wahrheit für uns aus. Er sagt: Was suchst du denn? Ich, Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Und wenn du mich gefunden hast, dann hast du alles, was du brauchst. Volle Genüge. Und wer an ihn glaubt, der kann entdecken, dass die wichtigste Frage des Lebens damit beantwortet ist. Das bezieht sich natürlich auf seine Vergebung. Das größte Problem der Menschen ist ihre Sünde und Jesus löst dieses Problem bis dahin, dass er ein Leben im Paradies verspricht. Aber natürlich nicht nur in der Zukunft, sondern auch schon in diesem Leben bekommen wir durch Jesus geistige und sogar körperliche Gesundheit. Also mit Interesse, ich lese das ganz gerne, gibt es ja immer wieder diese Untersuchungen, wo man untersucht, quasi religiöse Menschen oder Christen und Nichtchristen und dann Dinge vergleicht. Da gibt es einen Professor Bruce an der Vanderbilt-Universität und der hat also den Zusammenhang zwischen Krankheit und, ist er religiös oder nicht, hat er untersucht. Und die haben also 5.500 Erwachsene zwischen 50 und 70 Jahre alt, haben die untersucht und haben also Blut abgenommen, alles Mögliche da untersucht und haben herausgefunden, dass die Nichtgläubigen doppelt so viel gefährdet sind, früher zu sterben als die religiösen Menschen. Und da gibt es ganz viele Untersuchungen. Einer noch, ein Dr. Bonelli aus Österreich, der hat gesagt, wenn Religion eine Pille wäre, dann wäre sie wohl heute als Medikament zugelassen. So gut wirkt es. Und so belegen viele Studien, dass gläubige Menschen länger leben und seltener krank werden. Das heißt nicht, dass ein Gläubiger nicht krank wird, aber ich meine, wenn ich 5.500 Menschen untersuche, dann kriege ich schon ein rechtes Bild hin. Und da denke ich, ja, das wirklich Wichtige ist die Ewigkeit. Aber sogar in diesem Leben ist einfach ein Leben mit Jesus ist ein ganz anderes Leben. Vers 36 heißt es, Jesus sagt, aber ich hab's euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und glaubt doch nicht. Also, es könnte alles so toll sein, aber ja, die Botschaft ist da, das Evangelium ist da und das sehen wir ja auch in Deutschland. Habe ich kürzlich schon erwähnt, jeder Zweite ist weder katholisch noch evangelisch noch irgendwas. Also die Anzahl der Ungläubigen steigt, die Anzahl der Kirchenaustritte steigt. Es wird immer wilder. Vers 37, alles was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Also, der Herr ruft in die Welt, ruft uns zu, kommt her zu mir. Zu dieser Einladung gibt es keine Bedingung. Also die Einladung, die gilt der ganzen Welt, die gilt jedem, schwarz, weiß, groß, klein, egal. Aber hier heißt es, wer zu mir kommt. Das heißt, die Einladung ist da, aber die Frage ist, wer kommt? Jetzt haben wir gerade Weihnachten, das ist so ähnlich wie das tollste Geschenk, das man überhaupt haben kann, liegt unter dem Baum und der Mensch will es nicht. Dann kann er, weiß er auch nicht, was drin ist, wenn er nicht zu dem Geschenk geht. Und so ist es hier auch. Die Einladung von Jesus, die steht für jeden. Es liegt doch nicht an Jesus, wenn jemand nicht nachguckt, was in dem Geschenk drin ist. sondern es liegt an dem Menschen. Das heißt, um gerettet zu werden, muss ein Mensch bereit sein, zu Jesus zu kommen. Das ist so ähnlich wie in der Geschichte von dem verlorenen Sohn. Der kann auch nicht da im Schweinestall liegen bleiben und erwarten, dass der Vater ihm dann hilft. Sondern da muss er schon diesen Gang auf sich nehmen und muss zurückschleichen in Demut und erkennen, dass er das falsch gemacht hat. Also, wenn jemand gerettet wird, dann ist es eben die Gnade Gottes. Aber wenn jemand nicht gerettet wird, dann ist es seine eigene Schuld. Das ist die Verantwortung, die jeder Einzelne selber hat. Gott macht das Angebot, aber Gott rettet ja nicht gegen deinen Willen oder gegen den Willen des Menschen. Jeder, der gerettet werden will, der muss wie der verlorene Sohn in Buße und Glaube zu ihm kommen. So heißt es dann auch beim verlorenen Sohn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin fort nicht wert, dass ich dein Sohn heiße. Und das ist mir jetzt wichtig, weil diese Losung, das hört sich so zu leicht an. Also niemand wird hinausgestoßen. Aber das hat natürlich eine Vorgeschichte. Also da muss natürlich erstmal die Umkehr, da muss erstmal die Buße, da muss ein Glaube sein. Und ich muss zu Jesus kommen. Und das muss man eben auch dazu sagen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Vers 38, denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern des, der mich gesandt hat. Also, das ist ganz wichtig, wie am Sonntag ich auch schon gesagt habe, wie wunderbar, dass Gott sich sehen lässt. Und in Johannes 14,9 heißt es, wer mich sieht, mich Jesus sieht, der sieht den Vater. Das heißt, in diesem Leben und Wirken von Jesus können wir jetzt Gott wirklich ins Herz schauen. Und Jesus sagt, ich bin vom Himmel herabgekommen, vom Thron in die Knechtsgestalt. Ja, das ist uns auch ein Vorbild, wie wir selber uns benehmen sollen, wie wir mit unserem Stolz umgehen sollen. Dass wir auch bereit sind, von unserem inneren Thron herabzusteigen. Da können wir in Philipper 2, Vers 5 dazu lesen, wie unsere Haltung sein soll. Ein jeglicher, also du und ich, sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war, welcher, ob er wohl in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an, war gleich wie ein anderer Mensch und Gebärden als ein Mensch erfunden, erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Einfach gesagt, sagt uns das Neue Testament, achte deinen anderen, deinen neben dir höher als dich selbst. Da haben wir ein Leben lang mit unserem Stolz zu tun, das wirklich zu tun. Also Jesus ist freiwillig Knecht geworden, Diener geworden, um den Willen des Vaters zu tun. Und was war der Wille? Vers 39, das ist aber der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am jüngsten Tage. Also, das ist der Wille Gottes. Gott will, dass so viel wie möglich in seine Familie kommen. Und verliere von allem, ja, das sind die Gläubigen. Also, der Wille des Vaters ist, dass jeder, ja, Jesus annimmt, errettet wird und bewahrt wird zur Auferstehung und in die himmlische Heimat aufgenommen. Wir sind in Gottes Hand. In Johannes 10, 28 heißt es, und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Was für ein Trost, dass wenn wir in der Hand Gottes sind, wenn wir mit Jesus sind, dann kann niemand uns aus seiner Hand reißen. Vers 40, das ist aber der Wille des, der mich gesandt hat, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, habe das ewige Leben und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Also Gottes Wille ist, ja, dass so viel wie möglich das ewige Leben mit ihm haben. Und den Sohn sehen, das heißt es nicht mit den Augen, sondern mit den Augen des Glaubens. Man muss einfach sehen, dass Jesus Christus der Retter der Welt ist und dass man an ihn glaubte. Das bedeutet, dass der Mensch Jesus durch den Glauben als persönlichen Heiland annehmen muss. Und alle, die das tun, die erhalten ewiges Leben. Und zwar sofort und als Zusicherung, dass sie am jüngsten Tag mit ihm auferstehen werden. Jetzt zurück zur Losung, wo es heißt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Da steckt noch was drin, was ganz toll ist. Wer einmal kommt oder auch nach einer Entfernung wiederkommt, das ist ja nicht eine einmalige Geschichte, dass ich an Jesus glaube und dann komme ich. Wir wissen alle, wie das ist im Christsein, dass es Anfechtungen gibt und dass wir mal näher sind und mal ferner sind. Für diese Verheißung, ja, da gibt es keine Grenze, die ist immer gültig. Und wenn du 5-mal dich entfernt hast oder 50-mal entfernt hast oder 500-mal entfernt hast, jedes Mal, wenn du kommst, wird er dich nicht hinausstoßen. Es heißt nicht etwa, ich will einen Sünder, der das erste Mal kommt, nicht hinausstoßen, sondern wer zu mir kommt, egal wie oft, den werde ich nicht hinausstoßen. Also im Urtext heißt es, den werde ich nicht, gar nicht hinausstoßen, nie, nie hinausstoßen. Damit wird eben ausgedrückt, dass es nicht eine einmalige Geschichte ist. Und das ist unglaublich. Ist sowieso unglaublich. Also der Plan Gottes, der uns die Vergebung gibt, der ist unglaublich. Und auch hier in dieser Verheißung, also dass wir immer, immer wieder kommen dürfen. Das ist so gegen unsere menschliche Natur, das fällt uns schwer, das eben genauso zu machen. Also in meinem persönlichen Umfeld, da gibt es eine Familie, wo die Mutter gestorben ist und da kam es zu einem Erbstreit. Da war jemand, der sich um die Mutter gekümmert hat und dann wurde das Haus auf die Person überschrieben und dann irgendwie gibt es andere Geschwister, die sind dann mehr oder weniger der Leer ausgegangen. Also ein richtiger Erbstreit. Und diese Geschwister haben seit 27 Jahren nicht mehr miteinander geredet. Also ich kenne die persönlich. Seit 27 Jahren reden Geschwister nicht mehr miteinander, weil vor 27 Jahren diese Erbgeschichte da war. Menschlich verständlich. Aber jetzt gucken wir uns mal an, worüber wir jetzt gerade nachdenken. Wie Jesus ist. Völlig egal, was dir passiert ist, du kannst wiederkommen. Du kannst jeden Tag ein weißes neues Blatt haben. Du kannst um Vergebung deiner Sünden bitten, jeden Tag. Und er wird dir vergeben. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Das würde uns selber schwerfallen. Und so wie ich das in vielen Fällen sehe, ja, sind Menschen sehr nachtragend. Wegen einem falschen Wort. Also, ich habe auch im Bekanntenkreis, es tut mir leid, ich habe vor 3 Jahren Geburtstag vergessen. Das ist mir bis heute noch nicht vergessen. Das muss ich dann hören. Ja, es passiert. Also, da kann man sagen, was für eine Kleinigkeit, aber so sind Menschen miteinander. Da können wir erst richtig schätzen, wie Gott mit uns umgeht. Was für eine Riesengeduld, was für eine Barmherzigkeit. Wenn ein Gläubiger eben wieder sündigt, dann heißt es in 1. Johannes 2,1, meine Kindlein, solche schreibe ich euch, auf dass er nicht sündigt. Ob jemand sündigt, also wenn es echt passiert, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist, der für dich gestorben ist. Oder auch für diese Sünde gestorben ist. Ja, und ja, wir fallen in Versuchung. Paulus sagt in 1. Korinther 10,13, aber Gott ist getreu. der euch nicht lässt versuchen über euer Vermögen, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende gewinne, dass ihr es könnet ertragen. Es ist eine große Gnade. Jetzt stehen wir am Ende des Jahres, überlegen, was alles war, was gut war, was schlecht war. Es kommt ein neues Jahr. Ja, und mit Sicherheit können wir sagen, auch da wird es Krisen geben. Auch da wird es schwierig werden. Auch da wird es Stolpersteine geben. Aber so wie ich am Anfang gesagt habe, ich bin sicher, dass Gott mit uns war dieses Jahr. Und so wird er auch im neuen Jahr mit uns sein. Und das finde ich ganz wichtig, dass wir uns das selber sagen und dass wir uns auch die Kraft nicht rauben lassen, sondern wir wissen, dass wir immer wieder zu ihm kommen dürfen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Dass wir die Natur Jesu, die Natur Gottes, die wir durch Jesus sehen, wie sehr er uns liebt. Dass er keine Unterschiede macht. Dass er uns in wirkliche Freiheit von unseren Bindungen, von den falschen Dingen, die wir vielleicht suchen, die gar keine Erfüllung geben. Diese große Barmherzigkeit mit dieser Zusage, ja, da können wir doch getrost in ein neues Jahr gehen und rufen, Gott lebt und er wird mit dir sein, auch im nächsten Jahr. Amen. Und ich bete doch. Ja, Vater, wir danken dir dafür, dass du ein lebendiger Gott bist. Ja, wir konnten dich sehen im letzten Jahr in all diesen Wundern und Segnungen, die uns begegnet sind und wo du uns durchgetragen hast durch schwere Zeiten und wo du uns so viel Segen geschenkt hast. Ja, Vater, wir danken dir dafür, dass wir mit Zuversicht ins neue Jahr gehen dürfen und wissen dürfen, ja, du bist bei uns. Dein Geist erfüllt uns und leitet uns. Und wir dürfen mit allem und jederzeit zu dir kommen. Dafür danken wir und beten durch Jesus. Amen.